Herzlich willkommen zum Steuerpodcast HLW Stückmann. Heute mit besonderen Gästen und Karin Kotte und ich freuen uns sehr, dass wir heute Alexander und Timo von Greenfield hier haben. Aber Timo, Alexander, vielleicht stellt euch mal kurz vor und vielleicht nur ganz vorab, ihr seid von der Steuerberatungsgesellschaft, wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft. Also im Laufe des Podcasts werden wir wahrscheinlich dazu kommen zu sagen, warum sitzen wir beide gemeinsam an einem Tisch, wo wir doch Marktbegleiter sind. Aber wir wollen den Spannungsbogen jetzt nicht schon auflösen, sondern vielleicht stellt ihr euch kurz vor, was ist Greenfield und was ist mit euch? Was macht ihr da?
Gerne. Ja, Alexander Zanf, mein Name. Ich bin Partner bei Greenfield seit 2021. 2021 ist auch das Jahr, wo die Greenfield Steuerberatungsgesellschaft in Bonn gegründet wurde. Ich fange mal bei den Wurzeln eigentlich an. Wie kamen wir zusammen? Letztendlich haben wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft mit dem Fokus auf IT, Technologie, Daten und Prozesse. In dem Zusammenhang ist insbesondere das Thema ERP-Systeme und insbesondere das Thema SAP, wo wir später ja nochmal zu sprechen werden, ein Fokusthema. Ich habe Steuerrecht studiert in Köln, über 10 Jahre in Köln gearbeitet, in verschiedenen Positionen bei der WTS Steuerberatungsgesellschaft gewesen, bei der Big Four, bei Ernst & Young in Köln im Bereich Digitalisierung und IT-Solution und im Bereich der Tax Transformation and Technology in der Service Line tätig gewesen. Seit 2019 begleiten wir letztendlich, oder ich insbesondere, Unternehmen bei SAP-Transformation und da den Fokus insbesondere auf das Thema Steuern. Also wir vertreten eigentlich die Steuerfunktion in Implementierungsprojekten oder Transformationsprojekten. Ich habe dabei den Fokus auf dem Part der direkten Steuern und der Quellensteuern. Und Timo, an der Stelle kannst du gleich was zu sagen zum Thema Umsatzsteuer. Das ist dein Fokus. Und damit zu dir.
Ja, vielen Dank und danke, dass wir hier sein dürfen. Timo Bettig, mein Name, auch Partner bei Greenfield. Seit Tag 1 mit dabei, also seit dem 1.7.21, wo wir uns gedacht haben, die Themen, die wir vorher in dem großen Umfeld der Big Four gemacht haben, das können wir eigentlich auch alleine und haben es uns zugetraut. Und die Steffi Henseler hat damals Greenfield gegründet, eigentlich mit dem Ziel, auch Dinge anders zu machen, als wir sie bisher kannten und die Beratung vielleicht auch ein Stück weit nahbarer zu machen, als wir es vorher gewohnt haben, aber immer mit diesem Fokus an der Schnittstelle zwischen Steuern und IT. Und jetzt gibt's uns bald schon 5 Jahre. Und ich glaube, wir haben es nie bereut, das gemacht zu haben. Und gerade ist, glaube ich, auch eine sehr spannende Zeit für die Themen, die wir tatsächlich betreuen. Insbesondere werden wir sicherlich gleich auch nochmal zu sprechen, das Thema E-Invoicing, wo jetzt einfach jedes Jahr ja neue Mandate kommen und Unternehmen natürlich auch vor Herausforderungen gestellt sind, wie begegne ich denn diesen neuen Anforderungen aus steuerlicher Sicht, aus technischer Sicht, um das überhaupt abbilden zu können. Und deswegen ist, glaube ich, die Zeit, in der wir da gerade aktiv sind, extrem spannend. KI hat sicherlich einen großen Einfluss, vielleicht kommen wir da auch noch mal kurz drauf. Und ich glaube, das, was wir tagtäglich machen, macht uns Spaß, machen wir gerne. Und ich bin auch überzeugt davon, dass unsere Mandanten das auch ein Stück weit merken.
Ja, ja. Also das vorweg, wir haben ja den einen oder anderen Mandanten schon gemeinsam zusammengebracht und das trifft auf sehr, sehr fruchtbaren Boden. Aber vielleicht, Karin, die Kooperation, die wir jetzt machen, du bist ja unsere Speerspitze. Eigentlich ist der interne Austausch zwischen euch hier am intensivsten in den einzelnen Projekten. Du verantwortest bei uns im Haus die Umsatzsteuer. Das klang bei Timo schon an. Umsatzsteuer ist ein großes Thema. Aber natürlich, Alexander, SAP kommen wir gleich mal zu, weil das ist, glaube ich, das, was dann unsere Mandantschaft als starke SAP-User ja auch betrifft. Aber wie nimmst du es im Moment wahr? Die Themen sind ja hier schon geflossen. Digitalisierung, Steuerfunktion in Umstellungsprojekten, Umsatzsteuerthemen. Also als du hörtest, wir haben da jemanden Kontakt, wie hast du es aufgenommen?
Bin ich sofort aufgesprungen, genau. Also das ist genau der, ich sag mal, die offene Stelle, die wir so haben bei uns, in die hier super reinpasst. Genau der Punkt, also was wir ja super können, ist die Wirtschaftsprüfung, ist die Steuerberatung, hochspezialisiert fachlich. Das können wir. Wir können natürlich auch, haben wir einen Blick auf die Digitalisierung. Wir wissen, was sind an gesetzlichen Anforderungen, was kommt. was müssen Mandanten zur Verfügung stellen, Stichwort GOBD etc. Und wir beraten natürlich auch viel in der Umsatzsteuer, da komme ich jetzt wieder ins Spiel. Und Mandanten kommen immer wieder zu uns und sagen, Mensch, wie kriege ich denn meine Umsatzsteuerreports aus dem System und musste nicht mehr manuell zuarbeiten. Und in der Vergangenheit haben wir ganz oft das Thema gehabt, da ist ein Mandant, der führt SAP ein, der führt irgendein anderes ERP-System, aber wir sind ja heute bei SAP ein und vergisst die steuerlichen Themen an der Stelle und kommt mit seinem IT-Systemanbieter zusammen und dann sagt der IT-Systemanbieter, was brauchen Sie denn an steuerlichen Themen? Und dann sagt der Mandant, was haben Sie denn? Und an der Stelle versuchen wir schon lange Support zu geben, aber da muss man ehrlich sein, wenn es dann wirklich ins Detail geht, an welchen Stellen muss ich denn eigentlich die Einstellung wirklich machen? Was muss ich machen, wenn der Mandant ein Lager in Polen hat? Ja, und da seid ihr richtig gut.
Also nochmal kurz den Bogen zurück zum Beginn der Kooperation, wie ihr das, weil also ich glaube, das Team hier und ihr beide zusammen mit Kaspar Kühl waren ja sozusagen die Keimzelle auch unserer Zusammenarbeit. Wir sind damals, und den Kaspar kannte ich noch aus KPMG-Zeit, wir sind damals über eigentlich ein anderes Thema gekommen, die Nachhaltigkeit. Aber ja, wir haben, glaube ich, gleich gemerkt, da sind wir eher Wettbewerber, aber bei dem anderen Thema war unser Fokus, unser Gedanke, den Mittelstand dafür zu sensibilisieren, was, wie ich es verstanden habe, ihr erstmal am Anfang mit DAX-Unternehmen gemacht habt. Ne? Also das ja, ist, glaube ich, der Start gewesen in diesen SAP-Themen.
Ne? Ja, genau. Wir sind eigentlich, wie du sagtest, genau richtig über das Thema Nachhaltigkeit, ESG-Reporting und die Anforderungen in dem Zusammenhang durch Kaspar und in deiner Wenigkeit zusammengekommen, haben dann aber festgestellt, neben diesem Themengebiet Nachhaltigkeit haben wir ja andere Themen und das sind auch letztendlich auch nochmal unsere Wurzeln, wo wir über Jahre letztendlich Expertise aufgebaut haben. Wie du schon sagtest, der Fokus liegt natürlich auf große Konzerne. Nichtsdestotrotz sind große Unternehmen aktuell natürlich schon viel, viel weiter, was Transformationen zu SAP S/4HANA anbetrifft. Also wenn man einmal über das Thema S/4HANA spricht, ist es so, dass die SAP letztendlich alle SAP-Kunden aktuell auf das neue SAP S/4HANA-System drängt, mit dem Hintergrund, dass halt die alten Lizenzen auslaufen werden. Ne? Die sogenannte Maintenance-Wartung, die wird jetzt noch bis Ende 2027 gewährleistet und ab dann werden Altsysteme, R3 oder ECC-Systeme, nicht mehr gewartet und das bedeutet halt für SAP-Kunden natürlich eine Deadline beziehungsweise eine individuelle Lizenz mit der SAP, die vereinbart wird und das wollen die wenigsten Kunden oder SAP-Kunden durchführen und deshalb sieht man jetzt gerade im Markt sehr, sehr viel Bewegung. Wir haben 2026, das ist nicht mehr viel Zeit bis Ende 27, besonders wenn man von großen Transformationen sprechen, sind das wirklich viele Jahre, die dort ins Land gehen. Natürlich steht und fällt das Thema mit der Komplexität und wie groß die Systeme aufgebaut sind, in wie vielen Ländern die Unternehmen vertreten sind etc. Na, aber jetzt aktuell sehen wir, dass der Mittelstand insbesondere in Bewegung kommt, ne, dass da sich sehr viel tut. Und da stellt sich immer die Frage, was wählt man? Wählt man den Greenfield Approach, ne, zu sagen, man baut wirklich neue Prozesse, neue Datenstrukturen im S4-System auf, in der neuen Systemlandschaft? Oder wählt man den Brownfield Approach, eine klassische Migration, die viel, viel schneller durchläuft, ne, weil man die alte Welt in das neue System einfach migriert?
Das war ja auch dann nochmal für uns im Grunde genommen der Triggerpoint zu sagen, wir haben eine Reihe von großen Mandanten, die vor diesem Umstellungsthema stehen. Teilweise zögern sie es ein bisschen hinaus, aber wo wir sagen, da haben wir eigentlich diese Prozesse und in den ersten Begegnungen mit euch habe ich zumindest, der sehr weit weg ist von SAP-Programmierung und Nutzung und so weiter, aber zumindest verstanden, dass es auch wichtig ist, dass die Steuerfunktion mitarbeitet. Und wenn ich dann auf unsere typischen Mandanten gucke, Karin, die Steuerfunktion sind dankenswerterweise häufig wir, oder noch ein, zwei Leute im Unternehmen, die sich darum kümmern, dass es für uns schon wichtig ist, jemanden mit einbinden zu können, der weiß, was in diesen Projekten passiert.
Genau, was ja auch häufig auch so passiert. Ja, oftmals werden wir mal mit eingebunden, aber auch nur an Randthemen. Ne? Dann geht es dann um Themen wie, wir gucken uns mal die Steuerschlüsselmatrix an oder sowas. Ja. Aber das geht dann in der Regel nicht so tief, dass man in den Steuerprozess wirklich eindringt. Ja. Auch aus Kapazitätsgründen, das ist dann immer Frage, Time and Material.
Ja. Ja. Was sind denn dann, also wir haben ja, und die Hörer hören mal so ein bisschen ab, wir haben verschiedene Workshops gemeinsam gemacht, wo ihr uns das mal erzählt, aber was sind so jetzt mal ein bisschen vielleicht plastisch gemacht, die Themen, wo ihr dann wirklich auch, ich will nicht sagen Mehrwert liefert, aber die Steuerfunktion aktiv in diesen Projekten vertritt, weil für mich sind solche SAP-Umstellungsprojekte A, teuer, B, mit Spezialisten vorgesetzt und jemand, der sich mit Steuern beschäftigt, ist da eigentlich fehl am Platz, weil es ihm alles viel zu lange dauert und weil er sagt, Mensch, ich verstehe überhaupt die Sprache gar nicht.
Ich glaube, da sind ganz viele ganz wichtige Punkte dabei. Gut ist schon mal, was ihr gerade gesagt habt, wenn Steuern überhaupt mit eingebunden wird und das überhaupt gesehen wird. Wir sehen in den Projekten, dass es gibt natürlich Standard-Content der SAP für Steuern, sei es Steuerkennzeichen oder Konditionssätze, also wie man steuerliche Sachverhalte jetzt aus umsatzsteuerlicher Sicht würdigt. Aber das reicht halt in den allermeisten Fällen nicht aus, weil die Unternehmen dann natürlich sehr individuell sind und auch das System entsprechend individuell sein muss. Das heißt, es ist erstmal wichtig, dass Steuern nicht irgendwo auf der Auswechselbank sitzt, sondern tatsächlich mit auf dem Platz steht, um es mal so zu sagen, ja, um diese Themen auch einbringen zu können. Ob das dann als eigener Workstream, den es in so einem Projekt gibt, ist oder als Teil des Finanzbereichs, ne, das lassen wir mal dahingestellt sein. Hauptsache, man ist mit dabei und die Themen rutschen nicht mit durch. Und was sind die wichtigsten Themen? Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man sich Gedanken macht, welcher Prozess hat eigentlich wie steuerliche Auswirkungen? Und da wird man sehr schnell feststellen, dass das sehr, sehr viele Prozesse sind. Also wir haben, ich glaube, Alex, es sind so um die 20 Spielfelder definiert, 15, 20 Spielfelder für Steuern. Und wenn wir das mal zeigen, dann ist eigentlich immer so ein Aha-Moment bei den Mandanten, dass die sagen, war uns gar nicht bewusst, dass an so vielen Stellen im System es eigentlich wichtig ist, dass ich steuerlich gut aufgestellt bin. Und das betrifft natürlich direkte Steuerthemen, ne, also Steuererklärungsprozesse. Das betrifft natürlich ganz viel, das, was wir machen, Karin, also indirekte Steuern, Umsatzsteuern, Verbrauchssteuern, wo es sehr, sehr viele Abhängigkeiten in vor- oder nachgelagerte Prozesse gibt, in Beschaffungsprozesse, in Vertriebsprozesse, Quellensteuerthemen, ja, und natürlich nachgelagert auch jetzt das ganze Thema E-Rechnung, E-Reporting, Berichtswesen insgesamt, wo man vielfach natürlich noch aus dieser Excel-Welt kommt, sich die Sachen aus dem System zieht, aber das kann natürlich auch nicht der Weg der Zukunft sein und auch da hat sich die SAP verändert. Aber das sind so die Spielfelder, auf denen man sich da tummelt. Daten ist natürlich ein Riesenthema. Stammdaten hat man sich in der Vergangenheit vielleicht eher weniger mit beschäftigt, ist aber letztlich die Grundlage sowohl für eine E-Rechnung wie auch für eine funktionierende Steuerfindung. Das heißt, eigentlich die Hauptprojektthemen, die behandelt werden in so einem Projekt, die sind auch meistens für Steuern sehr relevant.
Gibt es denn da Widerstände von auch von den Technokraten, das ist der falsche Begriff, aber von denjenigen, die eigentlich das Technikprojekt, ja, im Unternehmen da verantworten, zum Einbinden der Steuerfunktion. Und das ist ja gerade dann im Mittelstand vielleicht noch ein bisschen eminenter, weil ich dort habe ich einen sehr, also erlebe ich zumindest, einen sehr starken IT-Leiter meistens, der also das Haus manchmal 20 Jahre kennt, wirklich auch die Wachstumsphasen mitgegangen. Wir haben ja hier in Ostwestfalen durchaus Unternehmen, die in den letzten 20, 30, 40 Jahren extrem gewachsen sind, aber in Teilen eben auch Gott sei Dank Leute an Bord haben, die das miterlebt haben, aber dann auch eine Machtstellung im Unternehmen haben. Und da kann ich mir schon vorstellen, da gibt es den einen oder anderen Widerstand, der zu überwinden ist, oder? Auch in Großunternehmen sicherlich ja auch.
Ja, also das, was wir immer aufzeigen, also erstmal unsere Leitprämisse ist, ne, steuerliche Anforderungen in betriebliche Wirklichkeit umzusetzen und das in den System abzubilden. Karin, du hattest es eben angesprochen, das Thema System Integrator, der Systemimplementierer, der rein technisch reingeht und sagt, okay, das ist das SAP-System, das setzen wir jetzt technisch auf und dazu haben wir folgende Module, die werden eingerichtet, wir haben den SAP-Standard. So, das, was wir versuchen, den Mandanten und Kunden aufzuzeigen ist, was gibt denn der Standard eigentlich her? Und es gibt immer den Widerspruch von der IT, sobald wir den Standard verlassen. Also dort gibt es Projektleitlinien, die besagen entweder, ne, sich rein in dem Standard zu befassen, was Implementierungsprojekte anbetrifft, keine Kunden individuellen Programme oder Reports zu erlauben. Das heißt, wir haben ganze Facette an Leitlinien in den Projekten, die unterschiedlich sind. Also beispielsweise, wenn es es um Fiori geht. Fiori ist das neue Systemdesign im Frontend. Ne, das ist Fiori First zum Beispiel, heißt, dass jeder SAP-Anwender letztendlich sich nur noch in Fiori umtreibt und nicht mehr in der alten Welt, in der GUI unterwegs ist. Das heißt wiederum, wir halten diese Leitprämissen natürlich pro Projekt ein, die sind individuell, und dann versuchen wir uns lediglich im Standard aufzuhalten, weil das, was der SAP-Standard hergibt, da werden wir auch keinen Widerspruch kriegen. Wir decken meist aber oder öffnen die Augen beim Kunden und sagen, hey, für den Bereich Quellensteuer habt ihr hier eine Möglichkeit, eure Kreditorenprozesse zu automatisieren, was Quellensteueridentifikation, Berechnung und Verbuchung anbetrifft, bis hin zum Reporting. Na, da sehen wir, es steht und fällt natürlich an den Geschäftsprozessen, treten Quellensteuerthemen überhaupt auf, aber das nur mal als Beispiel, ne, sobald wir dort ein Thema haben, dass halt letztendlich solche Anforderungen gesehen werden. Und das erarbeiten wir in gemeinsamen Activation-Workshops, wo wir nach Steuerarten differenziert durchgehen und letztendlich mit dem Mandanten versuchen, den Mandanten die Geschäftsprozesse zu verstehen und letztendlich daraus die steuerlichen Anforderungen gemeinsam mit abzuleiten und dann in Systeme zu denken und zu sagen, was haben wir denn für Möglichkeiten in SAP?
Aber es ist natürlich auch nicht immer heile Welt und Sonnenschein, ne? Um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Gibt es da Widerstände? Ja, die gibt es. Und ich glaube, beide Seiten müssen sich bewegen. Als Steuerabteilung ist man es natürlich gewohnt, auch aus der Vergangenheit, schreiben jetzt den Sachverhalt runter und würdigen den steuerlich und das geben wir mal ins Projekt. Funktioniert nicht in den allermeisten Fällen, weil die Sprache einfach eine andere ist, gerade in einem Projekt. Das heißt, Steuern muss sich bewegen oder die Steuerabteilung muss sich bewegen in Richtung, das ist ein bisschen ein geflügeltes Wort, ein echter Businesspartner zu werden. Also wirklich sich auch einzulassen auf die Prozesse und die Prozesse verstehen zu wollen und auch dann im Projekt adressatengerecht zu kommunizieren. Weil es hilft niemandem aus einem Einkauf- oder Vertriebsbereich, wenn ich denen eine wunderbare Stellungnahme schicke und sage, so könnt ihr das jetzt umsetzen. Das führt nicht zum gewünschten Ergebnis, sondern ich muss es schaffen, in den Austausch zu gehen, dass die meinen Punkt verstehen und ich dem Gegenüber dann aber auch signalisiere, ich weiß auch, wo ihr hin wollt. Und dann ist es auch oft in den Projekten so, dass diese 100%-Lösung, die wir natürlich im Steuerbereich anstreben, aber nicht unbedingt immer erreicht wird. Dem muss man sich halt klar sein. Und das ist so dieses Spannungsfeld, in dem wir uns auch viel bewegen. Also es ist auch viel ein Thema Change. Die Excel-Welt verschwindet. Es geht jetzt mehr ins System. Es wird transparenter. Es bringt aber am Ende auch eine Erleichterung. Aber wenn ich halt aus einer sehr traditionellen oder sich entwickelnden Welt komme, dass ich über meine Excel-Tabellen ganz viel steuere, dann ändert sich das natürlich auch durch so ein Projekt. Ne? Deswegen, es ist viel auch hin und her und gemeinsames Verständnis schaffen und eine Basis schaffen, dass man am Ende das Ziel erreicht. Und ich glaube, das sehen wir gerade in den langen Projekten oder in den Projekten, wo wir sehr lange dabei waren, also durchaus auch mal 5-6 Jahre, sieht man das so im Rückblick oder in der Rückschau ganz schön, wie sich das entwickelt hat, ne? Und auch das Feedback, dass die Kollegen dann sagen, wir hätten die Steuerabteilung ganz anders eingeschätzt. Das hat am Ende doch ganz gut funktioniert.
Ja, das ist ja für uns gerade im Mittelstand schon die Herausforderung, weil es gibt kaum eine Steuerfunktion beziehungsweise die ist in Personalunion möglicherweise beim Leiter Rechnungswesen, beim Geschäftsführer Finanzen. Wir haben als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater manchmal wirklich Einblicke auch in die verschiedenen anderen Prozesse, aber brauchen dann jemanden wie euch als Kooperationspartner, der eben das nochmal anders vermittelt, weil, ne, Karin, das wirst du auch bestätigen, wir haben halt das technische Know-how nicht, was das dann heißt und möglicherweise auch nicht die Akzeptanz als Externe dann nochmal, und dann ist, glaube ich, jemand, der dann nochmal von außen zukommt, aber eben die Geschichten aus den Projekten erzählen kann, wo dann auch solche Synergien und Aha-Momente sich dann ergeben haben, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Genau, ist vielleicht auch nochmal der richtige Punkt, nochmal darzustellen, wo denn auch eigentlich die Zusammenarbeit super funktionieren kann für den Mandanten zwischen HLB Stückmann und Greenfield. An der Stelle, wo wir natürlich den Mandanten sehr gut kennen, die Lieferstrukturen kennen, sei es aus der Wirtschaftsprüfung oder sei es halt auch sowieso schon aus der steuerlichen Beratung, wo wir teilweise ja auch die Lieferstrukturen aufsetzen oder auch schon seit langem darüber sprechen, dass man es vielleicht mal optimiert an der einen oder anderen Stelle. Ja, und einfach auch da nochmal reinzugehen, wie sind denn eigentlich die Prozesse, wie ist eigentlich das Wissen um die ich sag mal, Lieferstrukturen, steuerlichen Prozesse im Unternehmen überhaupt gegeben? Oder ist vor so einem Projekt der Einführung oder zumindest begleitend dazu auch nochmal notwendig, sich auch diese Themen von der steuerlichen Seite optimierend nochmal anzuschauen? Und da würden an der Stelle kommen wir dann ins Spiel.
Jetzt interessiert mich natürlich auch nochmal, man redet ja immer über SAP, aber SAP in meiner Wahrnehmung wird ja dann durch ganz viele Distributor in den Markt gebracht. Und die machen die Projekte, die machen die einzelnen Umsetzungen. Habt ihr da auch direkten Kontakt zum Hersteller in irgendeiner Art und Weise? Nehmt ihr Einfluss auf das, was die da machen können?
Ja, definitiv. Also wir sind eigentlich in dem Steuerbereich in einer Nische, ne, unterwegs, weil SAP als Warenwirtschaftssystem, ne, ist ja facettenreich an der Stelle mit den jeweiligen Modulen oder Line of Businesses an der Stelle. Für den Textbereich sehen wir auf Basis der verschiedenen Implementierungen, die wir jetzt begleitet haben, dass wir an Grenzen stoßen im System, im SAP-System. Und wir kommen immer aus der rechtlichen Anforderung und fordern auch die SAP auf, wenn etwas im Standard nicht funktioniert. Und je spezieller man, spezifischer unterwegs ist, stößt man halt irgendwann an Grenzen, wo man sieht, okay, das ist noch nicht so richtig umgesetzt, so wie wir uns das oder wie der Gesetzgeber beispielsweise in Deutschland sich letztendlich die Gesetze vorschreibt. An diesen Punkten gibt es halt die Möglichkeit, mit der SAP in den Kontakt zu treten, über ein sogenanntes Incident, ein Ticket letztendlich zu eröffnen, wo man letztendlich direkt mit spezifischen Ansprechpartnern pro Modul oder hier an dem Beispiel DRC, also Document and Reporting Compliance, im Austausch steht. Das sind Modulverantwortliche für verschiedene Länder. Wir hatten jetzt im vergangenen Jahr insbesondere das Thema Belgien zum 01.01.26 mit dem Go-Live für das Thema E-Rechnung im B2B-Bereich. Dass wir gesehen haben, dass es Anforderungen gibt, die so noch nicht umgesetzt sind, was jetzt das PEPL-Format anbetrifft zum Beispiel. Und dass wir mit diesen Anforderungen auf die SAP zugehen und letztendlich dort auch mit den Entwicklern der SAP letztendlich im Austausch stehen. Und wir Dinge im Standard umgesetzt bekommen, über einen sogenannten SAP-Hinweis oder OSS-Notes eingespielt bekommen, was dann ein Standard darstellt und letztendlich wir wiederum gemeinsam mit dem Mandanten, mit dem Kunden diese Änderungen dann testen und letztendlich dann freigeben, bis es dann ausgerollt wird für alle.
Ja, das Spannende bei euch war für mich von Anfang an, da sitzen Leute, die in Teilen die gleiche Sprache sprechen, weil ihr eine steuerrechtliche Ausbildung habt, in Teilen aber eine Sprache sprechen, die immer wichtiger wird. Jetzt ist das bei der SAP ja wahrscheinlich eher, dass die Tech-Sprache sprechen und nicht die Steuersprache. Also ja, könnt ihr euch denn da verständlich machen bei den Leuten?
Ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit genau das, was uns ausmacht, ne? Diese Mediatorenposition einnehmen zu können, dass wir auf der einen Seite in der Lage sind, sehr konkret der SAP zu sagen, wo im System es denn noch hakt und dann wieder zurück übersetzen können, wenn wir mit dem Kunden sprechen, was ist denn jetzt gerade das Thema überhaupt, über das wir sprechen und wie beabsichtigt die SAP denn das zu lösen? Also das ist ein Stück weit genau unsere Rolle, in beide Richtungen zu kommunizieren. Das machen wir ja in den Projekten auch. Wenn der Finanzbereich oder die Steuerabteilung sagt, irgendwie versteht mich die IT nicht und ich verstehe die auch nicht, ne, dann sind wir eigentlich an der Stelle da, um beide Parteien mehr an einen Tisch zu bringen und da wirklich in beide Richtungen zu kommunizieren. Ne. Von daher ist das, glaube ich, ein Punkt, der uns auch ein Stück weit ausmacht.
Das war ja, wie gesagt, für mich auch immer der spannende Triggermoment für die Kooperation. Karin, in deinem Bereich Umsatzsteuer ist es aber konkret. Ne? Wir haben die E-Rechnung, wir haben bestimmte Anforderungen, wo wir sagen, da können uns die Kolleginnen und Kollegen von Greenfield wirklich auch mit deren Produkten unterstützen und mit deren Expertise im Bereich des Reportings.
Ne? Genau, und das machen wir jetzt auch. Ne? Das heißt dann jetzt bei uns HLBE Rechnungsfit und das heißt bei euch Greenvoice letztendlich. Ja. Aber da haben wir jetzt die Kooperation gestartet. Der Mandant kann seine E-Rechnung eingangs- und ausgangsseitig jetzt mal live testen.
Ja. Da ist David Dietsch bei uns, bei Greenfield letztendlich auch mit oder der Verantwortliche, der auch das Tool letztendlich auch eine Eigenentwicklung von Greenfield letztendlich entwickeln wir in der Regel nicht selber Tool-Lösungen. Ne? Das haben wir in der Vergangenheit bei den Big Four oder ne, bei den Next Six-Gesellschaften, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erlebt. Und natürlich schafft man sich dadurch, was das Thema Maintenance anbetrifft, auch ein großes Laster dran, was Kosten anbetrifft. So Greenfield, wir sind jetzt knapp 50 Personen, Mitarbeiter letztendlich. Und steigen jetzt nicht so in den technologischen Markt ein und entwickeln jetzt Text-Tools. Aber genau solche Nischenprodukte, wo wir sehen, hier macht Technologie Sinn, weil es vielleicht noch nicht etwas am Markt gibt, da steigen wir schon ein. Und das ist genau das Thema Green Voice für den Inbound- oder Outbound-File, dass wir jetzt in der Lage sind, E-Rechnung zu validieren über eine einfache Methodik und letztendlich den Mandanten aufzeigen können, wo sind vielleicht Datensätze innerhalb einer E-Rechnung vielleicht noch fehlerhaft? Woraus resultiert das? Und gepaart mit unserer Expertise im ERP-Bereich, dass wir sagen können, hey, ne, das ist ein Stammdatenthema, weil eure Geschäftspartner vielleicht falsch gepflegt sind. Oder das ist ein Customizing-Thema, weil vielleicht noch Einstellungen fehlen. Und genau da kommen wir zum Zuge, wo wir gesagt haben, hey, ne, das ist eine Lösung, um in den Markt gemeinsam hier einzusteigen.
Vielleicht ein Satz zur Tool-Entwicklung insgesamt. Das war ja auch so ein bisschen in den letzten Jahren inflationär. Man brauchte ein Tool für alles. Wir sehen aber auch, der Markt entwickelt sich eigentlich aus unserer Sicht in die richtige Richtung, dass man sich erstmal überlegt, was habe ich denn überhaupt schon an Bordmitteln im Unternehmen vorhanden? So eine Microsoft-Lizenz ist ja sehr mächtig mittlerweile. Da habe ich ein Power BI dabei, Power Apps, Power Automate, jetzt natürlich die ganzen Copilot-Funktionen zusätzlich, wo ich also auch in der Lage bin, mir ein Stück weit selber zu helfen und an den Stellen, wo es Sinn macht, Tools einzusetzen. Und das sind dann auch keine Tools, die über Jahre entwickelt wurden. Also wir haben jetzt ja auch keine 5 Jahre in die Entwicklung von Green Voice gesteckt, sondern wollten eigentlich etwas bauen, was sehr schnell den Unternehmen hilft und auch sehr schnell einen Mehrwert erzielt. Und ich glaube, da wird's auch weiter hingehen, die Reise. Ne? Also dass die Zeit dieser sehr umfangreichen Tools, wo ich eine neue Stammdatenwelt schaffe, wieder eine Insellösung, die ist eigentlich mehr oder weniger vorbei.
Ja, da sehen wir deutlich die Tendenz, dass viele Mandanten letztendlich jetzt zurück zu den Wurzeln gehen, zurück zu Dativ, ne? Weil sie sagen, ein Text-Tool von Anbieter XY, das hat man sich anders ausgemalt. Man hat das jetzt 5 Jahre im Einsatz und sieht, die Kosten, die werden dadurch nicht reduziert, weil wir sind immer noch abhängig von einem externen Berater, weil ich selber kann das Text-Tool selber nicht customizen oder einrichten, weil ich nicht die Expertise im Haus habe. Und letztendlich habe ich on top die Lizenzkosten für dieses Tool. Und letztendlich sehen wir oder haben wir Mandanten, wo wir auch solche Projekte begleiten, uns zu sagen, mit den Bordmitteln des Unternehmens, Timo, du hast es gerade angesprochen, Microsoft-Bordmitteln, zu automatisieren, insbesondere was das Thema Steuererklärungsprozesse anbetrifft, dass man sagt, ne, wir haben eine Datev-Lizenz, ne, wir wollen genau diese Verbindung, Verknüpfung zwischen ERP-System und Datev automatisieren und insbesondere was weniger komplexe Gesellschaften anbetrifft, ne, und dass wir da in diese Automatisierung einsteigen, ohne zu sagen, man schafft sich jetzt ein Drittanbieter-Text-Tool heran und erhofft sich darüber die Lösung.
Ja, das finde ich spannend, dass ihr das auch so seht, die noch näher dran sind an dem Ganzen, weil wir erleben es, ja, der Mandant schafft sich ein Text-Tool an. Und da bin ich ja schon ein bisschen länger dabei, das ging auch vor 30 Jahren schon los mit den ersten Transfer-Pricing-Text-Tools, wo man Textbausteine zusammensetzen konnte, unglaublich teuer in der Anschaffung. Und keiner von den Anbietern hat es damals geschafft, regelmäßige Updates zu liefern und neue Releases, damit das eben immer wieder State-of-the-Art war. Und auch die jetzigen Text-Tools im Sicht der Return-Überwachung und solchen Dingen leiden eigentlich alle darunter, dass das Update viel zu spät kommt. Mhm. Und natürlich ist auch eine Dativ etwas träger in solchen Dingen. Das liegt einfach auch daran, dass der Gesetzgeber natürlich auch braucht, bis neue Formulare quasi vorliegen. Aber es ist zumindest ein Standard. Ja, und dann sind wir wieder bei dem Anfangsthema und jetzt vielleicht nochmal wieder den Bogen zur Umsatzsteuer. Ich habe in unseren Workshops immer verstanden, dass der SAP-Standard bei SAP der HANA-Umstellung, aber vielleicht auch schon vorher, gerade in der Umsatzsteuer eine ganze Menge Reports gibt, die Textfunktion, Steuerfunktion so noch gar nicht kennt und wo wir eigentlich auch dem Mandanten sagen können, und jetzt mit dem kleinen Einstieg vielleicht, wir helfen euch beim E-Invoice, aber bitte konzentriert euch nochmal auf die Umsatzsteuerfunktion, da einen erheblichen Mehrwert schaffen, was deren Sichtbarkeit der einzelnen Umsatzsteuer-Thematiken angeht.
Oder? So ist es ja auch tatsächlich jetzt auch schon live passiert. Ja, in der Mandatsbetreuung kamen wir über das Thema E-Rechnung und über diese Mandantenanfrage letztendlich ja auch nochmal konkret zu euch und haben überhaupt aufgesetzt auf dem Thema Greenvoice. Aber dann merkt man schon, dass diese Zusammenarbeit total fruchtbar ist für den Mandanten, weil über dieses Thema einfach nochmal, was könnt ihr denn sonst noch? Und ach, das gibt's auch. Und ja, man kommt in andere Themenbereiche nochmal rein.
Und ich kann mich dem Thema ja auch sehr schnell nähern, gerade in der Umsatzsteuer. Ne? Was wir ja auch machen, sind so Mini-Workshops, so würde ich es jetzt mal nennen. Das war einfach mal 10, 12 Punkte aufzeigen im System, wo man direkt reingucken kann. Also wir sind auch, glaube ich, große Gegner von ausgedehnten Folienschlachten, sondern haben es lieber, wir bringen unser eigenes System mit und zeigen dem Mandanten dann, wie sieht das eigentlich konkret aus und wie kann man denn schnell, ohne viel zusätzlichen Entwicklungsaufwand oder hohe Kosten, sein System in eine Lage versetzen, dass man ja umsatzsteuerliche Prozesse besser handhaben kann. Ne? Da geht's mit Stammdaten los, da geht's mit den Steuerkennzeichen, die ich verwende, los. Dann, wie ist meine Steuerkennzeichenfindung eingestellt? Also da kann man mit sehr, sehr kleinen Maßnahmen auch vielfach sehr viel erreichen, ohne dass man jetzt viel Geld da in die Hand nehmen muss.
Und das sind ja auch konkrete Themen, die man jetzt einfach auch mal umsetzen kann. Ne? Aber einfach sagen, okay, wir machen mal einen Workshop zusammen zu dem Thema, was geht eigentlich? Und das ist jetzt auch mal unabhängig von einer Neueinführung SAP S/4HANA, ja. Sondern das lohnt sich eigentlich an jeder Stelle.
Ja, also spontan kam mir dieser Gedanke, dann kriege ich doch eine Umsatzsteuerabstimmung auch hin. Ja, dann fange ich nicht nur an zu sagen, was habe ich an 19% Umsätzen und so weiter und nachher geht es da nicht auf, weil die Konten nicht stimmen, sondern ich kann das im Grunde genommen so weit automatisieren, dass mir regelmäßig Alerts gemeldet werden, wenn es irgendwo nicht passt und ich eben diese Umsatzsteuerabstimmung, die ja wir schlimmstenfalls mit der Jahressteuererklärung machen und dann geht sie nicht auf und dann fehlen mir 2 Millionen irgendwie, die ich nicht erklären kann, dann kriege ich ein schlechtes Gefühl. Ja, weil Umsatzsteuer, das ist halt jetzt nicht irgendwie etwas, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und das wäre ja zum Beispiel ein sehr, sehr griffiger Output zu sagen, ich habe eigentlich eine tägliche Umsatzsteuerabstimmung mit meinen Umsätzen, mit meinen Vorsteuern, mit meinen Zahllasten, die ich dann in irgendeiner Art und Weise da dann abbilden kann. Ne? Das wirst du in der Praxis ja auch erleben.
Genau, das ist so. Ne? Und ist ja noch gut, wenn wir das machen in der Jahreserklärung, ja, wenn wir da drauf kommen. Tatsächlich macht es die Betriebsprüfung auf Basis der Journal Entries, dann auf Basis der GDPDU-Daten relativ zügig mittlerweile. Mhm. Genau, und deshalb lohnt sich das.
Gucken wir mal ein bisschen nach vorne. Ganz am Anfang klang schon mal an, KI in der Steuerfunktion, KI in eurer Welt, in unserer Welt. In unserer Welt hat KI, ja, hat Einzug gehalten. Wir können mit verschiedenen Copilot-Systemen, sei es in Haufe, in Weg, aber auch mit dem Copilot an sich, der bei uns in so einer Containerlösung läuft und wir sogar Mandantendaten da drin verarbeiten können, wunderbar schon arbeiten und es macht Spaß und man wird effizienter. Man muss aber auch Zeit nehmen, um sich da reinzufuchsen. Also die komplette Mandatsentlastung im Sinne von, wir kriegen jetzt alles in einer dreifachen Geschwindigkeit hin, die sehe ich im Moment noch nicht so ganz. Wie nehmt ihr KI in euren Umfeldern wahr? Was macht deine SAP in solchen Dingen? Mhm.
Eigentlich auf verschiedene Art und Weise. Die SAP nutzt es natürlich auch sehr stark als Marketinginstrument gerade, muss man sagen. Es gibt Joule, also die KI der SAP, da beabsichtigt die SAP Joule Agenten einzuführen. Joule erhält Einzug in auch bestehende Systeme, also dass ich, du hast vorhin die Hinweise angesprochen, wenn ich einen bestimmten Hinweis suche, dass ich den umschreiben kann und dann liefert mir die KI von der SAP den Hinweis. Tatsächlicher Einsatz bei den Kunden, die wir so kennen, eher wenig. Also die nutzen es tatsächlich noch nicht wirklich, weil das vielleicht auch gerade diese Agenten noch nicht einen so hohen Reifegrad haben, dass sie tatsächlich schon einen riesen Mehrwert stiften. Nichtsdestotrotz ist das Thema KI natürlich was hochpräsent ist, was man mit auf der Agenda haben muss. Wir haben ja auch vor einem Jahr mit dem Projekt TexAI gestartet. Wir kommen aber nicht aus dieser klassischen LLM-Struktur, sondern wollten datengetrieben was machen. Also unser Ansatz war, sind wir auch wieder in der Umsatzsteuer, zu sagen, wir wollen ein Stück weit vor die Welle kommen und wollen es eben nicht erst in der Jahreserklärung prüfen, sondern in einem Prozess in SAP schon zu dem Zeitpunkt, wo das Steuerkennzeichen eigentlich ermittelt wird. Das ist in SAP der Kundenauftrag. Also im Kundenauftrag, solange ich noch nicht liefere und fakturiere, kann ich das Steuerkennzeichen noch ändern und kann sozusagen verhindern, dass das Kind am Ende in den Brunnen fällt. Und das machen wir datengetrieben, indem wir SAP-Daten nehmen und durch eine KI-Komponente schleusen, die am Ende das Steuerkennzeichen von der KI mit dem in SAP gefundenen Steuerkennzeichen vergleicht. Und dann sagt, ich bin derselben Meinung wie das SAP-System, also sagt die KI, oder ich weiche davon ab. Wie machen wir das? Wir schicken deutlich mehr Daten in Richtung KI, als die SAP das in der Standardsteuerfindung macht. Die nimmt vielleicht 4 Datenfelder oder auch ein paar mehr und schaut, was müsste denn rauskommen. Also hat ein Regelwerk und gibt ein Ergebnis wieder. Die KI macht es eigentlich andersrum. Die KI fütter ich mit Daten, dann habe ich ein Stück weit Erziehungsarbeit. Was ist richtig, was ist falsch? Das muss ich auch einer KI beibringen. Und die entwickelt dann Muster. Also die KI entwickelt das Regelwerk. Das ist eigentlich genau der entgegengesetzte Teil zu dem, wie man so ein SAP-System steuerfindungsseitig einstellt. Und das ist ganz spannend zu sehen. Und das ist auch etwas, was man Mandanten erklären kann, weil es noch verständlich ist. Was wir nur ganz viel sehen im KI-Bereich ist, dass viele Use Cases, die vermeintlich für KI super geeignet sind, es überhaupt nicht sind. Weil es ausreichen würde, einfache Datenanalysen dazu zu verwenden oder auch komplexere Datenanalysen, aber gar nicht unbedingt ein KI-Thema ist. KI macht ja immer dann Sinn, wenn ich beispielsweise große Datenmengen habe, um Anomalien zu erkennen in diesen Daten, wo ich sonst als Mensch gar nicht zu fähig bin. Wenn ich aber eh schon sehr strukturierte Daten habe und mir die nach einer bestimmten Art und Weise clustern muss, braucht es nicht unbedingt KI. Oder der Klassiker im Bereich FI-Rechnung, ne, gewerbesteuerliche Hinzurechnung, Kürzung, wo ich also mal gucken muss, anhand meiner Buchungstexte oder aller Informationen, die ich habe, kann ich da irgendwie ein Muster erkennen
in den Daten. Also vieles sehen wir aber auch, dass die Mandanten nach KI fragen, aber erstmal die Hausaufgaben machen müssen. Ne? Also was haben wir für Prozesse? Haben wir nicht eigentlich ein Datenthema? Ne? Und was ist mit dem Thema Stammdatenqualität an der Stelle, bevor man über einen KI-Use-Case spricht? Ja, das kann dahin routen, aber wenn wir vorne weiter Aufräumarbeiten betreiben, bedarf es nach hinten raus gar keine KI oder eine Lösung dafür. Das heißt, wir laufen auch nicht los und versuchen, KI zu vertreiben und überall KI zu implementieren an der Stelle, sondern nur dort, wo es tatsächlich sinnvoll ist. Und ich glaube, das Beispiel von dir, Timo, wirklich in den Prozessen direkt ein Ergebnis zurückgespielt zu bekommen, eine Validierung mit einem Ergebnis, hey, das macht Sinn, oder er kriegt nochmal, der Endanwender, eine Meldung im System, bitte achte drauf, ist der Steuerschlüssel hier richtig gesetzt, ne? dass ein Stück weit mehr Sensibilisierung herrscht, insbesondere weil wir halt sehen, dass viele Ressourcen halt ausgelagert werden in Shared Service Centern, dort eine hohe Fluktuation stattfindet und letztendlich das Thema Training dort eine entscheidende Rolle spielt, was am Ende die Qualität des Buchungsstoffs anbetrifft. Und da kann natürlich eine KI mit supporten, ne, im Prozess, dass wir hier ein Ergebnis zurückgespielt bekommen, was so in Richtung Kontrolle, ne, innerhalb der Geschäftsprozesse dient.
Und ich glaube noch, was sich auch total ändert, wenn man zurückguckt, ne, ich habe jetzt vor 15 Jahren bei der KPMG angefangen. Und wenn ich mich so an meine ersten Jahre als Assistent erinnere, die Tätigkeiten sind natürlich vorbei, dass ich in die Bibliothek gehe und Zeitschriftenartikel raussuche, lose Blattwerke durchforste, die Sachen rauskopiere, markiere und dann irgendwie aufbereite. Ne? Die Art und Weise zu arbeiten hat sich natürlich geändert. Aber ich glaube, das ist wieder das, was die jungen Leute, die heute in den Job gehen, direkt mitbringen, weil sie es von der Uni wahrscheinlich gar nicht anders kennen und da auch nochmal einen riesen Mehrwert fürs Unternehmen liefern. Also dieser Grundansatz, da zu arbeiten. Ne? Ich meine, wir gehen, glaube ich, mittlerweile auch hin und sagen, wenn wir eine E-Mail schreiben, wir sind auch in einer gesicherten ChatGPT-Umgebung, die können wir einmal auf Rechtschreibung nochmal prüfen und ein bisschen durchformulieren, dass das gut ist. Also ich finde, wenn man heute noch E-Mails, außer man schreibt die zwischen Tür und Angel, mit längere E-Mails mit Rechtschreibfehlern versendet, ist irgendwie doof. Könnte man vermeiden. Dafür haben wir alle technischen Hilfsmittel, ne? Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, und das ist ein Stück weit auch unser Motto, KI ja, aber nicht um jeden Preis und nicht für jeden Prozess zwingend.
Ja, was du sagtest, oder was ihr beide gesagt habt, ist auch nochmal die Definition der KI, ne? Also nicht alles, was heute als KI betrieben wird, ist KI, sondern ist unter Umständen Datenanalyse. Und dann die Art und Weise, wie man rangeht. Wir sitzen hier in unserer alten Bibliothek. Ja, auch wir haben unsere Bibliothek abgeschafft, weil wir mittlerweile alles digital haben, weil wir da digital durchforsten, weil wir, wie erwähnt, mit den Co-Piloten auch bestimmte Dinge schon recherchieren können. Aber es muss in den Prozess passen und es muss auch zu dem Produkt, was du nachher liefern willst passen. Und ich glaube, da ist es gerade in den technischen Themen eben, da ist ein hoher Erwartungsdruck, was so eine KI alles machen kann und soll und zukünftig liefert. Ja, ein bisschen zu Verbuchungen und per E-Mail reagieren, aber was nachher tatsächlich gebraucht wird, das ist, glaube ich, nochmal eine echte Analyseaufgabe. Weil sind wir wieder bei unseren mittelständischen Mandanten, ja, die dann irgendwann auch sagen, wo ist denn der echte Mehrwert, der Output, der dann tatsächlich da hilft. Ja. Wenn wir ein bisschen zum Schluss kommen, jetzt haben wir viel über Technik und sowas geredet. Wir haben hoffentlich rausstellen können für unsere Hörer, dass wir beidseitig ein gutes Interesse daran haben, die Kooperation weiterleben zu lassen. Aber jetzt seid ihr schon ganz anders als wir. Ihr habt eine Zentrale irgendwo, aber beschreibt mal ein bisschen eure Organisationsstruktur von Greenfield, damit die Mandanten jetzt schon oder die Zuhörer schon irgendwo mitkriegen, dass die Kooperation auch unterschiedliche Typen liefert, die aber dann gemeinsam irgendwie zum Mehrwert und zum Nutzen der Auftraggeber dann agieren. Also ihr seid sehr dezentral, wenn ich das verstanden habe. Ne?
Richtig, genau. Also unser Hauptsitz ist in Bonn, in der Kurt-Schumacher-Straße, direkt gegenüber des Deutschen Post-Towers, also das einzige Hochhaus, was es in Bonn gibt, da gegenüber sitzen wir. letztendlich ist es so, dass, wie du schon sagtest, wir natürlich die Experten jetzt nicht alle im Rheinland finden. Ich habe auch 10 Jahre im Rheinland gelebt, bin dann aber in meine Heimat nach Ostwestfalen, nach Detmold gezogen, von daher nicht weit von euch hier in Bielefeld entfernt. Nichtsdestotrotz ist es halt so und ich glaube, das muss eine Company halt mitbringen, offen zu sein, ne? was Remote Work anbetrifft. Wir haben verschiedene Standorte, oben im Norden in Hamburg und in Bremen, aber auch in Stuttgart im Süden haben wir Büros, als auch hier in Bielefeld über den Pioneers Club mobile Arbeitsplätze, um halt nicht von zu Hause aus arbeiten zu können. Nichtsdestotrotz haben wir Office-Tage, die sind aber jetzt nicht verpflichtend für alle. Das heißt, ich muss nicht jede Woche nach Bonn fahren. Ja, Reisebereitschaft, natürlich, wenn die Notwendigkeit besteht, sind wir natürlich in den Büros da. Aber wenn wir ehrlich sind, spielt sich das Ganze beim Mandanten ab. Also ich sehe Timo, dich am meisten beim Mandanten vor Ort. Auch wir sind morgen wieder unterwegs. Da treffen wir uns nicht im Büro, sondern beim Mandanten vor Ort, physisch. Ne? Und wie es aber so ist, dass diese Projekte, es sind halt multinationale Projekte. Ne? Es gibt halt immer ein globales Template, ne, in solchen S4-Transformationsprojekten. Und dann versucht man halt dieses Template auf alle Länder dort, wo das Unternehmen halt ansässig ist, anzuwenden. Aber letztendlich muss man mit den Landesverantwortlichen halt auch mal in den Austausch gehen. So, und da telefonieren wir und sprechen und haben Team-Sessions über die Welt hinaus. Ne? Also wirklich von USA bis hin zu Asien-Pazifik, wo wir wirklich diese Mediatorenrolle halt einnehmen, nur für Steuern. Und letztendlich ist es so, dass diese Sessions auch nicht an der Hauptzentrale in Deutschland halt stattfindet beim Mandanten. Natürlich finden mal internationale Wochen statt, wo dann Verantwortlichkeiten eingeflogen werden in den Projekten. Dann trifft man sich auch mal physisch, aber im Wesentlichen sind diese Projekte und unser Kerngeschäft, was letztendlich ausgeführt wird, ist das ein Remote-Arbeitsplatz. Ja, und da sind wir sehr flexibel, was das anbetrifft, aber muss man auch ehrlich sein, es ist nicht für jeden leicht, ne? Von zu Hause aus entsprechend konstant zu arbeiten, beziehungsweise klar, Reisebereitschaft gehört dazu, aber
ich glaube, es ist anlassbezogener geworden. Ne? Also wenn wir jetzt beim Mandanten sind, dann sind wir da, weil wir auch die Tage, wo wir da sind, einen echten Mehrwert stiften und nicht nur, um da Zeit abzusitzen. Wie man es vielleicht auch aus früheren Tagen noch aus der Beratung kommt, ne? Von Montag bis Donnerstag beim Kunden und dann freitags im Büro. Ich glaube, das hat sich schon gewandelt. Wir haben uns gegründet mitten während der Corona-Zeit. Ne? Da gab es keine anderen Optionen. Und das jetzt wieder zu sehen, wie sich manche Mandanten mehr öffnen und wieder strikter sagen, jeden Tag ins Büro. Ich glaube, für uns als Team Greenfield kann ich sagen, das wäre für niemanden von uns mehr was, jeden Tag ins Büro irgendwo zu fahren, sondern es ist auch da eher anlassbezogen. Wenn wir sagen, macht total Sinn, dass wir uns treffen, um Thema XY zu diskutieren, gemeinsam im System mal ein bisschen rumzuschrauben. Auch das machen wir aber eigentlich immer verbunden auch mit einem sozialen Aspekt. Also, dass wir irgendwie noch Team-Events machen oder Ähnliches.
Ich glaube, die Karin, und du kannst ja gleich auch nochmal aus Projekten erzählen, die Erfahrung, die wir gemacht haben, die ist, dass das auch zu einer großen Akzeptanz bei unseren mittelständischen Mandanten für euch als Kooperationspartner dann eben dafür sorgt, weil es eben nicht ein Steuerberatungsbüro vor Ort ist oder weit weg ist, was dann irgendwie teuer anreisen muss, sondern es kann sofort dazukommen. Ja, wir haben ja hier einen Workshop hier gemacht mit einem großen Mandanten von uns, wo ihr beide da wart und wo das innerhalb von, glaube ich, 10 Tagen organisiert war. Ja, und das ist natürlich, wenn man sagt, da kommt eine Gesellschaft aus Bonn, dann ist das schon so ein kleiner Widerstand, ne? Oder wie erlebst du das?
Genau, da haben wir auch noch nie drüber gesprochen, wo ja eigentlich, das war gar nicht Thema, ja, bei den Mandanten, weil ihr ja auch natürlich hier zur Mandantenveranstaltung vor Ort wart schon mal, ne? Also die Mandanten kennen euch ja schon physisch. Ja, und bei der bisherigen Zusammenarbeit habe ich dieses Thema noch nicht kennengelernt, was den die Standortfrage anbetrifft, weil das völlig selbstverständlich stattfindet. Ja.
Für uns ist es auch total wichtig, ne, wenn wir sehen, da ist Bedarf, jemand hat wirklich hier irgendwo ein Thema, dass wir jetzt nicht großartig irgendwelche Prozesse erstmal vorschieben und sagen, ne, haben jetzt erstmal hier, wie wir es bei einer Big Four oder innerhalb der Wirtschaftsprüfung nun mal haben, ne, können wir dich überhaupt beraten am Ende des Tages? Und wir sind dort ein Stück weit anders gestrickt, wo wir diese Historie auch hinter uns lassen und bewusst, ne, einsteigen und sagen, hey, wir sind hier ein Schnellboot, wir können schnell in die Termine mit hinzu, ob remote oder auch physisch vor Ort, auch da sind wir natürlich offen am Ende des Tages. Aber letztendlich zeigt es, dass wir eine ganz andere Geschwindigkeit darlegen, ne, und diese vorgelagerten Prozesse jetzt gar nicht so stressen, ne, sondern wirklich versuchen, lösungsorientiert auch in den Terminen zu sein und zu helfen.
Wir müssen leider schon fast zum Schluss kommen. Bringt mich dazu, wenn so ein SAP HANA-Projekt abgeschlossen ist und alle feiern sich, dass das jetzt gut geklappt hat, vergessen vielleicht die Kosten, die damit zusammenhängen, weil in den meisten Fällen ist das ja nicht im Budget geblieben. Was kommt dann? Wo kommt ihr dann nochmal rein? Beziehungsweise wo brauchen wir auch Input von euch, dass wir die Mandanten wieder sensibilisieren? Da muss nachgeschärft werden, da ist eine Neuerung. Wie läuft das ab?
Also es gibt immer diesen festen Zeitpunkt, zu dem live gegangen wird. Da kristallisiert sich in den meisten Projekten raus bis zu dem Stichtag irgendwann nur noch das Nötigste. Und dann geht so ein bisschen, ich würde es gar nicht Kür nennen, aber dann geht so ein bisschen die Optimierungsphase noch los. Also wo kann man Themen ansetzen, die es vielleicht nicht mehr zum Go Live geschafft haben, aber mit dem man sich jetzt im nachgelagert, ohne diesen Zeitdruck live gehen zu müssen, zu einem bestimmten Datum befassen kann. Ne? Also wirklich nochmal, wenn man es im Projekt aus was für Gründen auch immer nicht geschafft hat, nochmal die Struktur der Stammdaten überdenken, die Steuerfindung nochmal einstellen, wo man vielleicht zum GoLive noch manuell unterwegs war, dass man da mehr Automatisierung schafft, Berichtsprozesse optimieren. Also auch da nehmen die Themen eigentlich nicht ab, sondern, und das betrifft uns ja im Steuerbereich eigentlich immer, die Rechtslage ändert sich. Ne? Es gibt neue Anforderungen, die betreffen dann die Systeme, ich glaube heute mehr denn je. Und die müssen halt auch weiterhin umgesetzt werden. Ne? Neue Mandate, das Thema WIDA steht vor der Tür. Also selbst wenn ich jetzt auf HANA bin, muss ich mich mit dem Thema befassen und schauen, dass ich, oder jetzt ganz konkret die E-Rechnung in Deutschland ab 1.1.27 ausgangsseitig, da sollte man, glaube ich, jetzt nicht mehr sagen, ach, ich habe ja noch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr Zeit. Ne? Das muss halt jetzt gemacht werden. Auch wenn ich gerade das eine Projekt hinter mir habe, da muss ich jetzt tätig werden.
Ja. Das ist dann auch der Mehrwert, glaube ich, unserer Kooperation, ne? Weil ihr macht uns dafür, sensibilisiert uns dafür, wir sensibilisieren den Mandanten dafür. Denn gerade in Strukturen, wo das Tagesgeschäft einen manchmal doch stärker überrollt und eben keine Textfunktion da ist, die da immer wieder darauf achten kann, muss man, glaube ich, da ist der steter Tropfen höhlt den Stein, ist das Entscheidende, ne?
Und an der Stelle, du hast das Thema E-Rechnung angesprochen, 1.1.27. Auch da sind wir jetzt nicht nur mit dem Fokus SAP unterwegs, ne, sondern wir schauen uns die Situation des Mandanten und die eingesetzte Technologie an und begleiten den Mandanten eigentlich dabei zu sagen, macht hier eine Strategie mit der SAP Sinn, also an der Stelle Document and Reporting Compliance zu implementieren. Oder macht es nicht viel, viel mehr Sinn, auf einen Drittanbieter zu gehen, ne, und letztendlich zu sagen, die Lizenzkosten, die SAP erhebt, steht nicht im Verhältnis zu einer lokalen Lösung, die jetzt vielleicht nur für Deutschland relevant ist, aber das reicht für den Mandanten aus und damit kann man leben. Auch da begleiten wir letztendlich und versuchen, so ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, was bedeutet eigentlich, ne, dieser Einsatz der Technologie, wenn wir über SAP sprechen.
Also wir freuen uns auf die weitere Kooperation.
Ja, wir uns auch.
Das werden wir hoffentlich noch sehr, sehr lange begleiten können. Und auch wenn ihr erst 5 Jahre am Markt seid, ich Ich glaube, ihr habt eine prima Zukunft. Ja, wir haben es jetzt 94 Jahre geschafft. Ja, wir haben auch eine gute Zukunft, glaube ich. Also von daher, mal gucken, wie das die Jahre dann da weitergeht. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe und ich glaube schon, dass wir heute Themen angesprochen haben, die Hörer hier interessieren können. Und ja, wer Spaß hat mit uns zusammenarbeiten, ne? Also geht auf euch oder auf uns dann entsprechend zu. Vielen Dank.
Vielen Dank.